So, moin von meiner Seite. Wir hatten jetzt eine längere Pause mit unseren Expeditionen, aber ich hoffe, ihr hattet nicht vergessen, dass wir uns mal auf die Reise gemacht haben. Und zwar auf die Reise, so die Urgeschichte der Menschheit zu erforschen. Wir beschäftigen uns momentan hauptsächlich, auch wenn Sachen so wie Weihnachten und anderes dazwischen kommen, hauptsächlich mit den ersten 11 Kapiteln aus der Bibel. Wie fing alles an? Und wir hatten so in den ersten 3 Einheiten oder 4 Einheiten ging es vor allem um das Paradies, dass Gott die Welt erschaffen hat, dass er den Menschen in einen guten Ort hineingestellt hat, wo der Mensch leben sollte, wo er sich entfalten sollte, wo er Mensch sein sollte, so wie es Gott gedacht hat, in Beziehung zu Gott, die Welt verwalten, gut gestalten und wie das alles fürchterlich schief lief, weil wir das einfach nicht hinbekommen. Und wie der Mensch am Ende dessen, wo wir dann eine Pause eingelegt haben jetzt für einige Wochen, dramatisch aus dem Paradies, aus dem Garten Eden vertrieben worden ist. Hat Gott sogar einen Engel hingestellt mit einem flammenden Schwert, damit der Mensch nicht wieder zurück kann, um deutlich zu machen, hier ist etwas kaputt gegangen. Da ist Zerbruch. Da wird etwas nie wieder, wie es gewesen ist. Jetzt muss der Mensch seinen Weg nach vorne gehen und gucken, wie er mit dieser neuen Situation zurechtkommt. Und heute wollen wir uns das anschauen, was dann passiert, als der Mensch außerhalb dieses geschützten Gartens sein Schicksal gestalten soll. Seinem Auftrag nachkommen soll, aber eben nicht mehr in dieser gesunden Beziehung zu Gott, sondern wo etwas eben zerbrochen ist. Und heute geht es um eine bekannte Geschichte, um ein bekanntes Brüderpaar. Ich habe 4 Brüder. Ich weiß, wie das unter Brüdern laufen kann. Mein jüngerer Bruder ist nur 11 Monate jünger als ich und das war nicht immer schön. Wir haben zum Glück heute viele Kilometer Distanz, deshalb verstehen wir uns auch sehr gut. Aber wir mussten über viele Jahre ein Zimmer teilen und das war nicht immer einfach. Und heute haben wir auch eine Geschichte von 2 Brüdern, wo es eben auch leider nicht einfach gewesen ist. Ich möchte aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 4 lesen, die Verse 1 bis 16. Und wenn eine Bibel hat, möchte ich ermutigen, schlag das mit auf. Glaubt nicht, was ich sage, glaubt, was Gott sagt und guckt, ob ich das richtig verstanden habe. Und hinten liegen sonst noch Bibeln aus, beim Schiff, da könnt ihr euch welche leihen, wenn ihr keine eigenen habt. Kain und Abel, Kapitel 4. Adam erkannte Eva, seine Frau. Kleine Anmerkung, das meint nicht, dass er wahrgenommen hat, dass das Eva ist, sondern das meint, dass sie intim geworden sind. Adam erkannte Eva, seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar Kain. Da sagte sie, ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain, »Warum überläuft es dich heiß?« Und warum senkt sich dein Blick? Nicht wahr? Wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hatte er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel, gehen wir aufs Feld. Als sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Abel an und erschlug ihn. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er entgegnete, ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Der Herr sprach, was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Ackerboden bestellst, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein. Kain antwortete dem Herrn, zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Du hast mich heute vom Ackerland verjagt, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein, und wer mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm, darum soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Dann ging Kain vom Herrn weg und ließ sich im Land Not nieder, östlich von Eden. Eine sehr interessante Szene, die sich hier abspielt. Und dass ich mich so gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass wir dort vier einzelne Szenen vorfinden, wie so ein Theaterstück. Und diese vier Szenen sind in zwei Pakete gegliedert. Immer so A, B, A, B. Wir haben die Erzählung von Kain und Abel. Dann haben wir ein Gespräch zwischen Kain und Gott. Dann haben wir wieder die Erzählung von Kain und Abel. Und dann haben wir wieder ein Gespräch zwischen Kain und Gott. Und das ist so eine interessante Entwicklung, die hier so stattfindet. Und wir haben die erste Szene. Kain und Abel sind auf dem Feld und opfern Gott. Die Verse 3 bis der erste Teil von 5. Kain opfert von den Früchten seines Feldes. Abel opfert von seiner Herde den Erstling und das Fett dieser Tiere. Das eine Opfer nimmt Gott an und das andere Opfer verwirft er. Da entstehen für mich beim Lesen gleich zwei Fragen. Die erste Frage ist, wieso nimmt Gott das eine Opfer an und das andere nicht? Und woran haben sie gemerkt, dass das eine Opfer angenommen wurde und das andere nicht? Das steht hier im Text beides nicht. Es wird beides nicht gesagt, wieso das eine angenommen wurde und das andere abgelehnt. Und es wird nicht gesagt, wie sie gemerkt haben, wieso das eine und das andere angenommen wurde und abgelehnt worden ist. Aber wir haben Hinweise dafür. Und wir haben auch Stellen aus anderen Texten der Bibel, die uns Hinweise dafür geben, was da der Hintergrund sein könnte. Und ich selber vermute, dass es zwei Sachen sind, die da ausschlaggebend sind. Dafür, dass das eine Opfer angenommen und das andere abgelehnt worden ist. Das eine ist Motivation. Wieso opfere ich? Und das andere ist Qualität. Was opfere ich? Über die Qualität kann man sagen, von Kain wird gesagt, er nahm Früchte vom Feld. Es wird nicht näher erklärt, welche er nahm, ob es die ersten waren oder nicht, ob es die besten waren oder nicht. Nichts wird dazu gesagt. Es sind einfach irgendwelche Früchte, die er Gott dankbar bringt. Bei Abel wird gesagt, er nahm vom Besten der Herde, die Erstlinge, das allererste, was er an Nachwuchs bekommen hat. Und er brachte von diesen Tieren das Fett. Also den besten Teil des Tieres. Und ich denke, dass das ein Faktor gewesen ist, der beide unterschieden hat, die Qualität. Aber es gibt noch mehr, eben zur Motivation. Wenn wir zum Beispiel in den Hebräerbrief schauen, Hebräer 11, Vers 4. Aufgrund des Glaubens, lesen wir dort, brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch diesen Glauben erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht war, da Gott es bei seinen Opfergaben bezeugte. Und durch den Glauben redet Abel noch, obwohl er tot ist. Also es war irgendwas mit dieser inneren Einstellung verbunden, was Abels Opfer unterschieden hat von Kain. Und in 1. Johannes lesen wir 3, Vers 12. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben und nicht wie Kain handeln, der vom Bösen stammte und seinen Bruder erschlug. Warum hat er ihn geschlagen? Weil seine Taten böse, die Taten seines Bruders aber gerecht waren. Also da stimmte etwas in Kain nicht, in seiner Motivation. Wir merken die Sünde, die im Garten Eden angefangen hat, den Menschen zu erfassen, die geht weiter. Die bleibt nicht bei Adam und Eva stehen, sondern sie trägt sich weiter und wir finden sie bei Kain vor. Dass etwas in seiner Motivation, in seiner Haltung vielleicht auch nicht gestimmt hat. Und dass das den Unterschied machte. Woran man nun erkannt hat, dass das eine angenommen und das andere abgelehnt wird, das weiß ich nicht. In Kinderbibeln sieht man manchmal, wie dann der Rauch aufsteigt von Abel zum Himmel hin und der Rauch von Kain bleibt am Boden. Ob das so gewesen ist oder nicht, das sagt uns der Text nicht. Das ist Fantasie. Man kann das sich so vorstellen, aber wir wissen es nicht. Aber sie müssen es gemerkt haben. Und wir sehen hier auch die Reaktion bei Kain. Und wenn man das liest, dann empfindet man das fast mit nach. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal richtig wütend gewesen seid. Wir sind ja alles liebevolle, entspannte Charaktere hier. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass einer von euch mal so richtig gekocht hat vor Wut, oder? Ist das schon mal passiert? Wie es dann einem geht, wenn man richtig sauer ist auf den anderen und genau das erlebt, was Kain hier erlebt, dass man nach unten schaut, dass man heiß auf dem Rücken ist, dass es einem kalt und heiß runterläuft, wie die Wut in einem aufsteigt. Das erlebt Kain. Vielleicht das allererste Mal in der Menschheitsgeschichte. Vielleicht hat noch nie ein anderer von diesen Menschen so etwas jemals erlebt. Und er senkt seinen Blick. Und dann merke ich bei Kain, auch das sehen wir gleich in der nächsten Szene, wie Kain scheinbar das, was Gott über sein Opfer gesagt hat, auf sich selbst bezieht, als Person. Gott lehnt mein Opfer ab. Und dann hat er die Sorge, dass er als Person abgelehnt wird. Und vielleicht hat er nicht gehört, was du tust, ist nicht gut, sondern er hat vielleicht gehört, du bist nicht gut genug. Du bist nicht in Ordnung. Wenn man sich so anschaut, was so im Miteinander zwischen Menschen oft ein Problem ist, wo dann auch Gespräche, Kommunikation scheitert, ist, dass wir das Gefühl haben, der andere sagt durch das, was er mir sagt, du bist nicht in Ordnung. Das Selbstwertgefühl eines Menschen wird angegriffen. Und wo das passiert, wo ein Mensch sich in seinem Wert angegriffen fühlt, wo er das heraushört, du bist nicht in Ordnung, da schaltet ein Mensch auf Angriff als Abwehrreaktion. Und daraus entstehen Missverständnisse und Streit. Weil der vielleicht gar nichts gesagt hat in der Hinsicht, du bist nicht in Ordnung, der wundert sich jetzt über die Reaktion und fühlt sich selbst wieder angegriffen. Und dann entsteht so ein Kreislauf, wo man sich ständig nur verteidigt, indem man den anderen angreift. Vielleicht kennt ihr das Kommunikationsmodell mit diesen vier Ohren, dass man nicht nur mit einem Ohr hört, sondern man hört auf der Sachebene, man hört auf der Beziehungsebene und dann sind noch andere Ebenen, auf denen man Informationen wahrnimmt. Lernt man in fast jeder in jeder Schule wird das manchmal unterrichtet in verschiedenen Fächern. Und später, wenn man irgendeine Form von Kommunikationsseminar hat, kriegt man das auch mit. Das bekannteste Beispiel dort ist, Mann und Frau fahren Auto. Frau sitzt am Steuer, Mann sitzt daneben, sie fahren auf eine Kreuzung zu, Mann sagt, die Ampel ist rot. Sachebene, die Ampel ist rot. Frau hört, du kannst nicht gut Auto fahren. Du hast nicht gemerkt, dass die Ampel rot ist. Kommt euch das bekannt vor? Habt ihr vielleicht sowas Ähnliches schon mal in anderen Situationen erlebt? Dann wisst ihr, wovon ich spreche. Und dieses Selbstwertgefühl, die Frau wird natürlich nicht entspannt sagen dann, danke, dass du mir die sachliche Information gegeben hast, dass die Ampel rot ist. Sie wird dann sagen, ich fahre schon seit 20 Jahren Auto, ich weiß, was ich tue. Dann wird der Mann wieder reagieren. Werd doch nicht so pampig. Ich habe dir nur gesagt, die Ampel ist rot. Das ist hier vielleicht bei Kain passiert. Genau dieses, er fühlt sich in seinem Wert angegriffen, von Gott gesagt, du bist nicht gut genug. Dabei hat Gott nur gesagt, dein Opfer ist nicht gut genug. Ein wichtiger Reifeprozess für uns als Menschen, das, was wir eigentlich unseren Kindern vermitteln sollten, ist es, dass wir unseren Selbstwert als Menschen nicht an unseren Taten festmachen. Dass wir nicht über das, was wir tun, definieren, wer wir als Person sind in unserem Wert. Und dass Kritik an meinen Taten nicht automatisch Kritik an mir als Person ist. Dass wir lernen, das zu unterscheiden. Das ist ein enorm wichtiger Reifeprozess. Und wir stellen fest, Gott macht genau das bei Kain. In der zweiten Szene. Das erste Gespräch zwischen Gott und Kain. Und Gott warnt hier Kain vor dem, was in seinem Herzen geschieht. Gott sieht das. Gott signalisiert ihm, dein Opfer war nicht in Ordnung. Aber du als Person bist es immer noch. Wenn du ein richtiges Opfer bringst, darfst du ohne Probleme aufschauen. Du darfst dich angenommen fühlen. Das hat nichts mit dir als Person zu tun. Es liegt nicht an deinen Taten, wer du als Person für mich bist. Gott gibt Kain die Chance, es neu anzupacken und so diesen Konflikt im Kain zu ersticken. Und wir sehen aber nicht, wie Kain fragt, Gott, was hat dich an meinem Opfer gestört? Das wäre ein Zeichen dafür, dass er die Sachebene verstanden hat. Was hat dich an meinem Opfer, an meiner Handlung gestört? Was müsste ich anders machen in deinen Augen? Das finden wir hier nicht. Sondern wir sehen, dass er dann später auf Abel das alles überträgt, was zwischen ihm und Gott passiert ist. Und Gott warnt hier, und in dieser Übersetzung hier wird es sehr eindrücklich gesagt, an anderen Übersetzungen wird nur gesagt, dass die Sünde an der Tür lauert. Hier wird sogar formuliert, dass die Sünde als Dämon vor seiner Tür steht, als etwas, das Besitz von ihm ergreifen möchte, das ihn beherrschen möchte. Und ich finde das so interessant, was Gott ihm dann antwortet, wo er ihm sagt, auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. Und ich habe bei dieser Szene gleich gedacht an 1. Petrus 5, wo Petrus zu den Christen sagt, seid nüchtern und wachsam, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist genau dieses Bild, das wir hier finden. Da ist etwas, das auf mich lauert und Besitz von mir ergreifen möchte, mich verschlingen möchte. Und Gott gibt Kain hier die Autorität, eine eigene Entscheidung zu treffen. Eine gute Entscheidung zu treffen, sich nicht davon verschlingen zu lassen, sich nicht davon beherrschen zu lassen. Hier geht es nicht um den Menschen, der alles alleine im Griff hat, aber es geht hier um den Menschen, der in Verbindung, in einer gesunden Beziehung zu Gott sehr wohl gute Entscheidungen für sein Leben treffen kann und sehr wohl der Sünde nicht hilflos ausgeliefert ist. Und über unser Leben zu herrschen bedeutet, Gott über unser Leben herrschen zu lassen. Und dann mit ihm die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir sind unseren inneren Trieben und Antrieben nicht machtlos ausgeliefert. Und ich weiß, es ist schwer manchmal das zu glauben, wenn wir erleben, wie oft wir schwach werden im Alltag. Wie oft wir diesen inneren Trieben nachgeben. Der Wut, dem Neid, der Eifersucht, der Begierde, dem Habenwollen. Mir geht das so, wenn ich so eine offene Chipstüte auf dem Tisch liegen sehe, dann ist da auch ein Dämon, der an dieser Chipstüte auf mich lauert. Kennt ihr das auch? Und dann denkt man nur eins. Das kriege ich hin. Und dann ist die Tüte leer und dann hat man ein schlechtes Gewissen. Das ist natürlich jetzt ein Spaßbeispiel, aber es gibt ernstere Beispiele. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo es genauso abläuft wie dort, nur in größeren Zusammenhängen. Überlegt mal, wo es in eurem Leben vielleicht solche Situationen gibt, wo ihr merkt, da lauert etwas. Da will etwas Besitz von mir ergreifen. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Nimmst du die Autorität Gottes zu sagen, ich kann über dem herrschen, mit Gott, nicht alleine? Oder gibst du dem nach und lässt du dich beherrschen? Und dann sehen wir die ganz kurze Szene auf dem Feld. Der erste Mord der Menschheitsgeschichte. Kain ruft seinen Bruder aufs Feld und er erschlägt ihn. Tot. Ein Leben ausgelöscht. Zwischen Brüdern kann das so eskalieren. Kain gibt seinem Impuls nach. Er hat nicht die Entscheidung getroffen, mit Gott zusammen Herr über sein Leben zu sein, sondern er hat die Sünde Herr über ihn werden lassen. Er hat seiner Wut nachgegeben. Und anstatt an seiner Beziehung zu Gott zu arbeiten, Gott war es ja, der ihm gesagt hat, dein Opfer ist nicht gut genug, hat er das auf Abel übertragen. Kennen wir das auch aus unserem Leben? Dass wir das, was andere uns antun, an Dritten auslassen. Das ist hier passiert. Er war neidisch auf Abel. Und Neid kann Hass gebären und Hass kann Tod gebären. Jakobus schreibt uns, jeder wird von seiner eigenen Begierde, die ihn lockt und fängt, in Versuchung geführt. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, so ein schönes Bild, bringt sie die Sünde zur Welt. Ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor. Und dann sagt er, als hätte er die Szene von Kain und Abel vor Augen, denkt daran, meine geliebten Brüder, jeder Mensch soll schnell bereit sein zu hören, aber zurückhaltend im Reden und nicht schnell zum Zorn bereit. Denn im Zorn tut der Mensch nicht das, was vor Gott recht ist. Darum legt alles Schmutzige und Böse ab. Seid sanftmütig und nehmt euch das Wort zu Herzen, das in euch eingepflanzt worden ist und das die Macht hat, euch zu retten. Und dann sehen wir die letzte Szene. Das zweite Gespräch zwischen Gott und Kain. Konsequenzen. Gott hat Kain gewarnt und Kain traf eine eigenmächtige Entscheidung. Und jetzt muss er das ausbaden, die Konsequenzen tragen für das, was er entschieden hat. Und ich weiß, dass es gerade in unserer Zeit hier in Deutschland manchen schwerfällt, damit umzugehen von diesem Bild des strafenden Gottes, des richtenden Gottes. Wir wollen gerne hören, dass Gott der liebende Gott ist, der uns vergibt. Aber die Bibel zeichnet auch ein anderes Bild. Und wir haben manchmal eine falsche Vorstellung davon, wenn wir den strafenden Gott hören. Dann haben wir noch vielleicht sogar alte heidnische Bilder in unseren Köpfen, die sich festgemacht haben. Ich kenne das noch aus der Kindheit, wo man so die Vorstellung hatte, wenn es Blitz und donnert, das ist Gott, der irgendwie zornig ist. Aber es ist nicht Gott, von dem wir reden, wenn wir das so denken, sondern das sind die alten Götter der Germanen, Odin und Thor, die mit dem Hammer die Blitze erzeugen. Diese Vorstellungen schwingen manchmal noch mit. Oder wenn in unserem Leben etwas Schlimmes passiert, haben wir die Vorstellung, dass Gott uns damit strafen möchte. Und hinter jeder schlimmen Sache in unserem Leben vermuten wir, dass Gott uns damit irgendwie etwas zeigen möchte. Und das sind falsche Vorstellungen von der Strafe Gottes. Ja, Gott kann das tun, aber das ist nicht in jeder Lebenssituation so, wo etwas Schlimmes passiert. Aber das Pendel ist bei uns in die andere Richtung ausgeschlagen, wo man gar nichts mehr davon hören möchte, dass Gott richtet. Wo man gar nichts mehr davon hören möchte, dass unsere Taten Auswirkungen haben. Aber wenn ich in die Bibel hineinschaue, Buch der Offenbarung, ganz am Ende, dann lese ich in Offenbarung 20 etwas ganz anderes. Und auch das müssen wir mit hineinbeziehen, wenn wir verstehen wollen, mit was für einem Gott wir es da zu tun haben. Dann sehen wir in Offenbarung 20, dann sah ich einen großen weißen Thron und der auf ihm saß. Vor seinem Angesicht flohen Erde und Himmel und es gab keinen Platz mehr für sie. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die Großen und die Kleinen. Und die Bücher wurden aufgeschlagen, auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Die Toten wurden nach ihren Werken gerichtet, nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und die Unterwelt gaben ihre Toten heraus, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Der Tod und die Unterwelt aber wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen. Gericht ist ein bedeutender Bestandteil unserer modernen Gesellschaft. Das ist der Anspruch unseres Rechtsstaates. Das ist Gerechtigkeit, dass jemand, der böse handelt, dafür bestraft wird. Alles andere wäre ungerecht. Und wir empfinden das als Ungerechtigkeit, wenn wir in den Zeitungen lesen, dass Menschen mit einer zu niedrigen Strafe davonkommen, wenn unser Rechtsempfinden gestört wird. So ist das auch bei Gott. Seine Gerechtigkeit verlangt, dass jede Tat gerichtet wird. Aber unser Glück ist, dass es bei Gott nicht nur Gerechtigkeit gibt, sondern auch Gnade. Und wir lesen im Kolosserbrief, wie Gottes Gnade sich im Augenblick des Gerichts auch darstellt. In Kolosser 2 lesen wir: Ihr wart tot, verurteilt infolge eurer Sünden, und euer Leib war unbeschnitten. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderung, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Das ist Gottes Gnade. Wenn wir sehen, da ist ein Schuldschein über mein Leben. Und wenn wir diesen Schuldschein abgeben, dann geht er mit Jesus ans Kreuz. Wenn wir diesen Schuldschein sehen und sagen, den behalte ich, dann werden wir selbst diese Schuld begleichen müssen. Und wenn du gar nicht siehst, dass du einen Schuldschein hast, wirst du die Rechnung trotzdem bezahlen müssen. Gib deinen Schuldschein bei Gott ab. Er nimmt ihn mit an sein Kreuz. Aber Gott ist es, der über uns zu Gericht sitzen wird. Aber wir sehen auch in diesem Text eben einen Ausdruck der Gnade Gottes. Kain kriegt Angst und er sagt, jeder, der mich sehen wird, wird mich erschlagen. Gott aber spricht zu ihm, wer Kain erschlägt, wird siebenfach gerecht. Und er gibt ihm ein Zeichen, das sogenannte Kainsmal nennen wir es heute. Wir wissen nicht, was es ist. Wir wissen nicht, welches Zeichen er ihm gab, ob es sichtbar war, irgendwie an seinem Körper oder was auch immer es gewesen ist. Aber die Menschen müssen gemerkt haben, dieser Mensch wird von Gott geschützt. Wieder Trennung zwischen Tat und Person. Obwohl Kain eine furchtbare Tat getan hat, konnte Gott ihm noch Gnade zeigen. Dass nicht jeder das Recht hat, ihn einfach zu erschlagen wie ein Tier, sondern dass es allein in Gottes Hand liegt, was mit Kain passiert. In dieser schlimmen Situation darf Kain eine Gnadenserfahrung machen mit Gott. Was können wir daraus für uns lernen? Das erste ist, opfere Gott die fetten Stücke deines Lebens, nicht die übrig gebliebenen Reste. Das ist das, was wir von der Opfersituation vielleicht für uns mitnehmen können. Was ist die Motivation dessen, was wir Gott bringen? Und was ist die Qualität dessen, was wir Gott bringen? Und hier geht es nicht um Werksgerechtigkeit. Hier geht es nicht darum, dass wir uns Gottes Gnade erkaufen. Das können wir nicht. Wir können das nie selbst bezahlen, egal wie sehr wir uns anstrengen. Aber hier geht es um Dankbarkeit. Wie antworten wir Gott auf das, was er uns gegeben hat? Womit antworten wir? Gott hat uns das Wertvollste geopfert, was er hatte. Seinen eigenen Sohn. Er hat nichts zurückgehalten für uns. Was geben wir ihm zurück als Dankbarkeit? Was bringen wir Gott? Was ist dein Opfer, das du ihm bringen kannst? Und wie sehen die Opfer aus, die du ihm bringst? Dass wir mal darüber nachdenken. geben wir ihm die Reste, die übrig sind, unsere Zeit, die wir noch haben, unser Geld, was wir noch nicht ausgegeben haben, unsere Kreativität, die wir nicht für andere Sachen aufgewendet haben. Geben wir ihm die Reste oder die fetten Stücke unseres Lebens? Das ist das Erste, was wir hier für uns lernen können. Das Zweite ist, lass dich von der Sünde nicht überrumpeln, sondern bleibe beim Herrn deines Lebens. Gott sagt zu Kain, bleibe Herr deines Lebens. Aber wir verstehen damit, bleibe beim Herrn deines Lebens. Lass ihn Herrscher über dein Leben sein. Dann kannst du Herr über dein Leben sein. Paulus schreibt dazu ganz viel im Römerbrief. In Römer 6. Ich möchte da einige Verse draus vorlesen aus Römer 6. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn, denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Daher soll die Sünde euren sterblichen Leib nicht mehr beherrschen und seinen Begierden sollt ihr nicht gehorchen. Stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Waffen, nicht der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind. Und stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit in den Dienst Gottes. Die Sünde soll nicht über euch herrschen, denn ihr steht nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Keiner von uns wird sich im Leben schuldlos halten können. Keiner von uns. Aber das heißt nicht, dass wir der Sünde komplett ausgeliefert sind. Durch Jesus, durch seinen Tod, erhalten wir die Autorität über unser Leben zurück, weil wir Gott dieses Leben geben. Schenkte er uns die Freiheit wieder, über unser Leben entscheiden zu dürfen. Aber das bedeutet dann auch, triff deine Entscheidungen im Leben, aber sei auch bereit, die Konsequenzen zu tragen. Auch das ist ein wichtiger Reifeprozess, dass wir verstehen, ich treffe eine Entscheidung und das hat Konsequenzen und ich bin bereit, diese Konsequenzen zu tragen. Das ist auch ein wichtiger Reifeprozess. Kain hat eine Entscheidung getroffen und er musste diese Konsequenzen tragen. Und selbst in der größten Schuld und Verzweiflung kannst du eine Erfahrung der Gnade Gottes machen. Denn die Macht der Sünde besteht auch im schlechten Gewissen. Wenn wir sündigen, wenn wir etwas Falsches tun und wir wissen, dass es falsch ist, dann meldet sich unser Gewissen. Und dann fühlen wir uns schlecht. Und dann haben wir das Gefühl, gerade wenn es eine Sache ist, die uns immer wieder beschäftigt, ich kann doch damit nicht mehr zu Gott kommen. Der wird mir doch nicht mehr vergeben. Ich tue das immer und immer wieder. Wie soll er mir noch verzeihen? Auch das ist eine falsche Macht, die die Sünde über uns hat. Sondern wir dürfen uns nicht von Gott fernhalten lassen. Alle Schuld unseres Lebens ist bei Gott schon ans Kreuz ausgeliefert worden. Er wusste ganz genau, was wir tun werden in unserem Leben. Wir brauchen nichts mehr zurückzuhalten und wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, sondern wir dürfen Gottes Gnade immer wieder neu in unser Leben hineinlassen. Und das wird die Macht der Sünde brechen. Es wird die Macht des schlechten Gewissens brechen. Und es wird uns eben unser Leben und Gewissen von Gott neu prägen lassen. Das ist die Erfahrung, die wir bei Gott machen dürfen. Die Erfahrung der Gnade Gottes, selbst in größter Schuld und Verzweiflung. Und ich wünsche uns, dass wir von Kain, von diesem ganzen Schlechten, was in seinem Leben passiert ist, etwas lernen dürfen. Und dass wir eben auch diese Erfahrungen mit Gott machen dürfen. Und dass wir andere Entscheidungen treffen, als Kain sie getroffen hat. aber dass wir auch erleben dürfen, dass Gott uns vergibt, wenn wir schlechte Entscheidungen treffen. Amen.